Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal hatten wir das Thema Erfolgsfaktoren in der Serviceorganisation. Ich finde die Serviceorganisation sowieso immer wird relativ stiefmütterlich behandelt in vielen Unternehmen. Und ich finde, gerade da laufen viele Probleme, Prozessschwierigkeiten zentral zusammen, ja, weil der Kunde ja Bedarf hat, dass er irgendein Problem hat, was gelöst werden soll und meistens den Service anruft. Und das können Themen aus der Logistik sein, aus der Produktion, am Produkt selber, Marketing, also sehr vielfältig aus verschiedensten Abteilungen praktisch, können zentral in der Serviceabteilung Probleme des Kunden auftauchen, die auch helfen, in seinen gesamtunternehmerischen Prozessen besser zu werden. Wenn ihr das spannend findet und auch welche KPIs man vielleicht im Service-Team messen sollte oder ihr habt einen externen Dienstleister, rechnet ihr euch vielleicht zu viel ab. Wenn das alles spannende Themen für euch sind, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal geht es um das spannende Thema, wie KI eigentlich im Finanzbereich die Produktivität und Effizienz, wo wir alle von irgendwie gerade sprechen, heben kann. Und dazu hatten wir, ist noch gar nicht so lange her, die liebe Veronika bei uns im Zirkel. Und Veronika, vielleicht stellst du dich am besten einfach mal selber vor.
Na klar, ich bin Veronika von Heise Rothenburg, bin CFO von Everphone. Und wir bieten unseren gewerblichen Großkunden Mobile Device as a Service aus Berlin, aus München und aus Miami an. Das bedeutet, wir beschaffen die Hardware, also Smartphones, Laptops und Tablets, liefern die dann an die Mitarbeitenden unserer gewerblichen Großkunden aus, kümmern uns um die Servicierung, zum Beispiel um das Staging auf dem Mobile Device Management, aber auch um Repair Services oder um regelmäßige Upgrades und am Ende der Device-Laufzeit um eine datenschutzkonforme Löschung der Daten und natürlich um das neue Gerät für den jeweiligen Mitarbeitenden. Und klar, wir sind ein Asset-Heavy-Geschäftsmodell. Das bedeutet, wir haben viele Daten, die wir einerseits kundenseitig, andererseits natürlich sourcingseitig und Recommerce-seitig betreuen müssen. Alle unsere Geräte sind weiterhin über Fremdkapital refinanziert, sodass wir da auch nochmal eine Daten- und Schnittstellenthematik haben mit unseren refinanzierenden Banken. Und deswegen auch ein großes Data-Team, das sich bei uns um die Themen Daten, aber natürlich auch um KI-Anwendungen in Analytics kümmert. Gleichermaßen haben wir über das gesamte Unternehmen hinweg ein AI-Dokument. Gleichermaßen haben wir Anfang 2023 über das gesamte Unternehmen hinweg ein KI-Programm gestartet, die AI Pioneers, in der wir die verschiedensten Tools für die verschiedenen Anwendungen getestet haben und die besten davon dann für alle Mitarbeitenden ausgerollt haben. Dazu natürlich flankieren Schulungen, eine AI-Policy, die die datenschutzrechtlich zulässige Nutzung ermöglicht. Und darüber würde ich heute gerne ein bisschen was erzählen. Ja.
Und da du das sagst, wir kommen, glaube ich, zu so ein paar Punkten gleich sowieso. Wir haben wie immer 5 Fragen so ein bisschen vorbereitet, ne? Das kennen die Hörer bei uns ja auch eigentlich. Und ich glaube, ein paar Punkte, die du gerade gesagt hast, das ist auch mal das Spannende. Policy hattest du gerade schon erwähnt, da kommen wir bestimmt gleich nochmal im Laufe des Podcasts drauf. Und ich finde das ich glaube, nur mal vorweg, weil du gerade das Geschäftsmodell nochmal erwähnt hast von euch, das finde ich auch super spannend, weil mich, als ich das erzählt habe, ich war mit der Veronika im Zirkel und ich fand das ganz spannend, wie wir über KI und Innovation und wo die Reise so für Finance hingeht und warum Finance prädestiniert ist, um sich Dinge im Leben zu erleichtern mit KI, das ist ja so ein bisschen auch unser Thema heute, hatte ich von eurem Geschäftsmodell erzählt und viele sagen immer, ja Gott, Handys bei uns, ach was ein Graus, was ein Verwaltungsakt, irgendwie die ganze Bagage hier mit Handys auszustatten. Ich möchte nicht wissen, wie viel Zeit das kostet, da sind wir glaube ich mit unserem Fuhrpark schneller unterwegs, um Leasingfahrzeuge zu organisieren, als irgendwie Handys und jeder will eine andere Farbe, eine andere Hülle, eine, keine Ahnung, größeren, kleineren Speicher mit 3 Kameras, 4 Kameras, keine Ahnung. Das ist einfach ein sehr aufwendiges Thema. Deswegen fand ich das so ganz spannend und viele wussten gar nicht, dass es euch gibt. Also nur mal das Feedback auch, was ich so ein bisschen aus meinem Netzwerk, als ich das so ein bisschen erzählt habe, ja.
Ja, das freut mich und da haben wir natürlich auch eine Lösung dafür. Oftmals ist es ja so, dass Firmen ihrerseits nur die Kosten für ein Basismodell decken können oder decken wollen. Wir haben zusammen mit einem unserer ersten Großkunden das Modell Choose Your Own Device erfunden. Das bedeutet eben, dass die Firma ein oder zwei Basismodelle, meistens tatsächlich zwei, eins auf iOS, eins auf Android, zur Verfügung stellt und Mitarbeitende darüber hinausgehend diejenigen Smartphones wählen können, die ihren privaten Bedürfnissen entsprechen. Sie leisten dazu ein Copayment, also eine Zuzahlung, die auch steuerpräferiert von der jeweiligen Gehaltsabrechnung abgezogen wird und haben dadurch ein Gerät, das sie privat und beruflich nutzen können, müssen also nur noch ein Gerät, in meinem Fall auf den Berg oder zum Sport mitschleppen, aber haben dieses Gerät genauso ausgestattet, wie sie es sich privat möglicherweise auch kaufen oder über ihren Mobilfunkvertrag entsprechend leasen oder mieten würden.
Deswegen, ich fand das voll spannend. Und da, das war auch das Feedback so ein bisschen, ne, so in diese Richtung. Aber das Thema war ja, um so ein bisschen, glaube ich, für alle, die nicht beim Zickel dabei waren, um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, für alle, die nicht bei der Veranstaltung dabei waren, du hattest in deinem Vortrag erklärt, dass die KI die Automatisierung im Finanzbereich irgendwie so erheblich vorantreiben wird. Ne? Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr habt schon wahnsinnig viel gemacht, deswegen war das auch so spannend und alle haben dich gelöchert mit Fragen. Welche Prozesse eignen sich denn besonders gut für den KI-Einsatz und wo seht ihr oder wo siehst du, weil du es ja selber auch benutzt, irgendwie die größten Potenziale?
Naja gut, die erste Frage ist ja, was kann denn KI ersetzen? Das sind vor allem die Aufgaben, die eh keiner machen will, also automatisierbare und repetitive Aufgaben. Man muss da auch überlegen, muss das wirklich KI unter diesem Namen sein? Denn ich glaube, viele Unternehmen haben zum Beispiel mit einem automatisierten guten Scannersystem und OCR, also automatischem Datenauslesen und dann entsprechenden Regeln für die Software, sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Klar könnten die Fortschritte von einer zusätzlichen KI-Instanz auf so einen Prozess die Effizienz nochmal heben, aber dann eher von 90% auf 95% und nicht nochmal auf ein ganz neues Level. Trotzdem, wenn jemand noch gar nichts gemacht hat, ist das natürlich Rechnungsbearbeitung, Reporting, sowas, wo man sehr, sehr schnell Erfolge erzielen kann. Warum ist Finance gut geeignet? Weil wir sehr datenintensive Prozesse haben, wie zum Beispiel Forecasting oder Szenarioanalysen oder Kohortenanalysen. Die KI kann halt insbesondere dann, wenn sie darauf spezialisiert und trainiert ist, große Datenmengen sehr leicht analysieren und Muster erkennen, was für ein menschliches Team, wenn nicht geistiger Aufwand, dann doch jedenfalls Rechenaufwand ist. Und den kann man sich natürlich deutlich erleichtern. Und auch der beste Controller oder die beste Buchhaltungsmitarbeiterin ist ein Mensch und macht damit Fehler. Die KI arbeitet sehr, sehr konsistent und minimiert damit potenzielle Fehler immer dann, wo es eben darauf ankommt, nicht kreativ, sondern möglichst fehlerfrei zu arbeiten. Ich glaube nie, dass eine KI in der Lage sein wird, zum Beispiel neue Geschäftsvorfälle treffen zu verbuchen oder eine strategische Entscheidung über eine Bilanzstruktur zu treffen, die das Unternehmen haben sollte. Das werden immer Menschen machen müssen. Aber repetitive Buchhaltungsvorfälle, wie die 100. Eingangsrechnung zu verbuchen von dem Lieferanten, den wir schon immer kennen und der einfach nur zwei Kostenpositionen drauf hat, sowas muss nur wirklich nicht manuell gemacht werden, genauso gut Bankenabgleich oder Ähnliches.
Und du hattest, glaube ich, ein paar Sachen, du benutzt ja relativ viele Dinge schon in deinem, auch selber du als CFO, ne? Also du hattest ja auch ein Beispiel zum Beispiel, das ja, also Rechnungsthema ist natürlich so prädestiniert, das ist ja alles, wo wir sowieso schon seit Jahren um das Thema Automatisierung ringen, ne? Mit dem OCR-Thema, wo man regelbasiert Kopfdaten ausliest oder sogar noch ein bisschen mehr und versucht, die Maschine irgendwelche Entscheidungen schon treffen zu lassen oder dass sie was wiederfindet und das mehr oder weniger mit einer No-Touch-Rate oder wie immer man das nennt am Ende, ne, irgendwie verbuchen kann, gerade wenn du, glaube ich, so im Banf oder Purchase Order, je nachdem, wie du das eine Bestellanforderung bei dir nennst, ne, wenn sie da die Nummer findet, die mit irgendeinem ERP-System oder Bestell-Purchasing-System dieser Welt generiert wurde, hat sie wunderbar im Hintergrund ja Mengen, Werte, eine Kostenstelle am besten schon, eine Kostenart und die kann dann praktisch, wenn alles 1:1 stimmt, sowieso schon alles wegbuchen. Da sind viele ja, glaube ich, schon bei. Und da sagtest du, das ist vielleicht auch gar nicht KI oder muss auch vielleicht gar nicht KI, aber du benutzt Dinge und du hattest das gesagt, das fand ich spannend, da sind viele wahrscheinlich gerade mit fertig geworden, mit ihrem Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht, ja, irgendwie da drin musst du ja gewisse Sachen aktualisieren, neue Zahlen einfügen, ne? Ich glaube, solche Sachen, oder hast du Anhang, Lagebericht, hast du das mit ChatGPT oder mit welchem Sprachmodell hast du das denn gemacht?
Also tatsächlich dieses Jahr schon zum dritten Mal mit ChatGPT. Das kam ja auf den Markt im November 22.
Ja.
Entsprechend habe ich die Weihnachtsferien geübt, um zu testen. Und wir haben dann schon den Lagebericht 2022 im Jahr 2023 von ChatGPT updaten lassen, insbesondere diese generellen Teile, wo es um wirtschaftliche Lage und Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und bla bla geht, wo Quellen zitiert sind, da ist es natürlich eine Kleinigkeit zu sagen, schau nach, ob es zu dieser Quelle eine Aktualisierung gibt. Wenn nicht, dann schau, ob es andere Quellen gibt und aktualisiere mir den Text. Mhm. Vielleicht, wenn man dem Wirtschaftsprüfer Freude machen will, sagt man auch, schreibe ihn ein bisschen um, sodass wir da nicht jedes Jahr genau das exakte Wording verwenden. Da sind wir natürlich mittlerweile deutlich weiter. Wir haben Custom-GDPs, die auch den Everphone Tone of Voice einbringen. Das hat sich natürlich alles weiterentwickelt. Insgesamt haben wir KI viel, viel früher eingesetzt, als diese Large Language Models, von denen ChatGPT 1 ist, auf den Markt kamen. Zum Beispiel ist bei uns die Prognose der Restwerte oder die Prognose der erwarteten Mietkündigungen ein Riesenthema. Und das hat unser Analytics-Team schon immer mit KI, mit Machine Learning und konkreter mit Random Forest umgesetzt, sodass wir da mit einer sehr hohen Genauigkeit zum Beispiel für die Mietkündigungen mit 93% sagen können, wann werden sie denn erfolgen. Und das prognostizieren zu können, ermöglicht uns letztlich einerseits die aus dieser Einzelmiete entstehenden Cashflows vorherzusagen und andererseits natürlich zu wissen, wann müssen wir ein Neugerät zum Austausch bereithalten.
Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch spannend. Da kommen wir gleich noch so ein bisschen auch nochmal drauf, wo du das sagst. Viele sind ja auch angefangen, ChatGPT ist ja eher eine neue Erscheinung, die wir erst seit ein paar Jahren kennen. Und viele sind die ersten Gehversuche, die sie mit, sagen wir mal, Mustererkennung im Algorithmikbereich gemacht haben. Ne? Das sind ja die ersten Gehversuche, wie du sagst, Random Forest oder irgendeinen anderen Algorithmus. Ich bin jetzt auch nicht der Statistiker vor dem Herrn, aber es gibt viele Algorithmen, die einfach wunderbar dafür sind, Muster zu erkennen. Ich kann gewisse Features ja da reinpacken, ne? Hat das Wetter einen Einfluss auf mein Geschäftsmodell, hat irgendwelche anderen Umstände, wo ich nie im Leben, das kann ich auch nicht mehr in Excel pivotieren oder so, ne? Wo du dir da schon wo du da schon hingegangen bist und schon mit gewissen Algorithmen gearbeitet hast. Und das ist ja auch schon ein maschinelles Lernen, also weil viele immer jetzt sich so auf ChatGPT stürzen, ja. Und du hast damit auch so ein bisschen die zweite Frage, die wir hatten, weil wenn du so Risiken, frühzeitige Erkennungen, ja, das sind, glaube ich, auch Dinge, für die sich die KI wunderbar eignet, aber da eher in diesem Algorithmik-Mustererkennungsthema, wo ihr, glaube ich, mit großen Datenmengen, und da seid ihr relativ erfolgreich gewesen, und das Anhang-Lagebericht ist ja eher ein sprachliches Thema für ein Sprachmodell, ne? Also ich glaube, oder da kannst du vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung, es gibt immer verschiedene Dinge, für wann ich was eigentlich benutze. Jetzt noch nicht verschiedene KI-Modelle, da kommen wir gleich nochmal zu, aber sind das die beiden Szenarien, wo du sagst, wir haben einmal diese Algorithmik-Thematik, und ist das das einzige Analyse-Thema, oder habt ihr zwei, drei andere auch noch ausprobiert in dem Bereich?
Also wahnsinnig viel, das sich im Bereich Beschaffungsforecast und im Bereich Restwertprognose bewegt. Das sind zum Teil unterschiedliche Modelle, das sind unterschiedliche Device-Types, aber die Methodiken sind schon immer Machine Learning.
Ja.
Den Punkt, den du ansprichst, finde ich aber wahnsinnig wichtig, denn ChatGPT, jetzt mal als Beispiel für Large Language Modelle, kann ja auch Basis Datenanalysen machen. Es gibt zum Beispiel Beispiele online, wie jemand ein Datenset hochgeladen hat und eine ziemlich ansprechende Kohortenanalyse erstellt bekommen hat. Das heißt, das kann es schon auch mit einer ganz fetten Italics und Bold schon auch. Mhm. Es ist nicht das richtige Tool. Ich vergleiche es immer so ein bisschen. Es ist wie, wenn man eine Schraube mit dem Hammer einschlägt. Die Schraube geht schon rein ins Holz. Aber besser wäre es halt, wenn man einen Schraubendreher nutzen würde, und das heißt in diesem Fall wirklich ein datengetriebenes Modell. Wenn jetzt wirklich nochmal ein Datenmodell auf den Markt käme, müssten die Menschen initial mal die Entscheidung treffen, mache ich jetzt Daten oder mache ich jetzt Sprache, und müssten möglicherweise das Modell ändern. Und das wird ganz schön schwer sein, weil vielen diese Differenzierung einfach noch nicht bewusst ist. Und ja, man kann das auch, wie gesagt, man kann auch viele Sachen mit ChatGPT machen. Überraschenderweise geistert dann immer wieder durchs Internet, ChatGPT ist so blöd, das kann nicht 1,2 und 1,43 zusammenrechnen. Bei unterschiedlichen Nachkommastellen scheitert es halt schon. Ja? Und daran siehst du, das ist kein Datenmodell, sondern das ist ein Sprachmodell. Und wenn du einmal einen Punkt machst und einmal ein Komma als Trainer, dann wird es schon schwierig. Dafür ist es nur einfach nicht gemacht.
Ich glaube, was aber spannend ist, glaube ich, für alle, ihr seid ja schon ziemlich weit. Und wir sind damals, als ich im, und ich komme ja ein bisschen aus der gleichen Ecke, weil ich bei Rebuy früher gearbeitet habe, was ja auch Recommerce ist, ne? Also gebrauchte Consumer Electronics, aber auch Bücher, Medien und so weiter. Ja. Da sind wir natürlich auch Kohortenmodell, Customer Lifetime Value rauf, runter. Das hatten wir erst noch in riesigen Excel-Tapeten, sind dann irgendwann auch hingegangen und haben das mit Algorithmen versucht zu lösen, auch Pricing und solche Sachen, ne? Auch immer, wenn es sehr dynamisch wird, dann ist es wunderbar, weil man das als Mensch einfach auch nicht mehr hinkriegt, weil zu viele Varianten und Features irgendwie alles in die Zahlen einfließen, wo man eine Regel irgendwie dann nachher daraus ableiten könnte, die man dann benutzen kann, ne? Um sein Geschäftsmodell zu steuern. Was ich aber spannend finde, es sind ganz viele, und das höre ich auch immer wieder aus dem Netzwerk, die über ChatGPT zumindest die Ideen, also es rattert bei denen im Kopf, was man damit eigentlich noch alles machen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Aussage, ne? Wenn du starte ruhig mit ChatGPT, du wirst schon feststellen, dass das für manche Sachen gut funktioniert und für die anderen, und geh dann auch einen Schritt weiter. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch für Tools? Was gibt's denn noch für Lösungen und so weiter? Und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zur dritten Frage, weil ein spannender Punkt war, du hattest gesagt, du hast auch ein Bild, glaube ich, gezeigt. Das ist Wahnsinn, wie viele KI-Tools, die sich auch KI schimpfen, es praktisch jede Woche neu auf dem Markt gibt. Ja, da kannst du dir irgendwie auf dem One-Pager sind das tausende von kleinen Software-Icons und Symbolen, was das alles sein soll. Und du hast, glaube ich, auch so ein paar Tools gezeigt, die du selber immer im Alltag benutzt. Aber du hattest gesagt, und das ja auch gerade schon mal gesagt, ChatGPT gegenüber spezialisierten KI-Tools. Ja, jetzt nicht Algorithmik oder so, aber diese spezialisierten KI-Tools für Finanzen, wann sind denn klassische Sprachmodelle besser? Und es gibt ja diese ganzen neuen KI-Tools, wann sind denn spezialisierte KI-Lösungen besser?
Ich glaube, das muss jeder für sich entsprechend austesten. Also was wir sehr, sehr oft gemacht haben, dass wir einfach ein oder zwei Tools, die spezialisiert für eine bestimmte Aufgabe sind, gegeneinander laufen ließen und dann versucht haben, das gleiche Ergebnis über ChatGPT zu erzeugen und dann validiert haben, passt das für uns und welches passt am besten. Spoiler, oftmals war es so, dass ChatGPT eine sehr vernünftige Qualität geliefert hat und natürlich aus unserer Sicht, die wir das Tool jetzt schon eingeführt haben, zu null Zusatzkosten. Ja, das ist halt dann auch so ein bisschen der Fluch des Commitments. Wir testen jetzt auch alles gegen Gemini, weil wir auf einer Google-Infrastruktur sind. Das heißt, sobald Gemini das alles genauso gut können wird, werden wir da definitiv den Switch machen. Im Moment schaut es noch nicht danach aus. Ich habe zum Beispiel kürzlich drei verschiedene Note-Taker getestet. Und dann lasse ich die auch gegeneinander laufen und schaue, wer liefert mehr und wer liefert mehr an den Insights, die jetzt ich konkret brauche. Als zum Beispiel Person, die im Termin vorträgt und nicht mitschreiben konnte. Oder als Person, die zu spät kommt und sich idealerweise beim Betreten des Termins schnell informieren möchte, was haben denn die anderen jetzt schon gesagt und was muss ich vielleicht nicht mehr erwähnen, weil die es eh schon geklärt haben. Was für mich eine Sonderfunktion ist, sind die Tools, die systemintegriert sind. Denn da haben auch User, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus einem sehr tech-affinen und vielleicht ein bisschen risikobereiteren Startup-Umfeld kommen, natürlich immer den Vorteil, dass sie über die Systemintegration auch das ganze Hosting- und Datenschutzthema schon gelöst haben. Mhm. Beispiel Salesforce Einstein, aber auch Vertragsmanagement-Tools wie Contract Hero, wo einfach eine KI Teil des Systems ist und natürlich umfasst ist von den Hosting- und Datenschutzregelungen, die man im Hauptvertrag mit diesem Unternehmen vereinbart hat. Auch Odoo, unser ERP-System, hat entsprechende Regelungen zur Belegverarbeitung. Also da gibt es ganz viele Beispiele dafür. In solchen Fällen würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, die spezialisierten Tools zu nutzen, denn die sind ja auch auf den eigenen Datenstand in diesem System trainiert. Und es wäre wahrscheinlich eine enorme Mühe, diese ganzen Daten erstmal von wo auch immer zusammenzuziehen und die in ein generisches Tool einzufüttern und es dann noch zu trainieren, wenn das ein Hersteller für seinen riesengroßen Kundenbestand eh schon übernommen hat.
Ja,
ja, also da würde ich sagen, wenn ein Tool, das man ansonsten wertschätzt, KI integriert hat, dann würde ich jetzt da wahrscheinlich nicht das große eigenständige Basteln anfangen. Allenfalls mir irgendwie eine Beta-Version geben lassen, um das, was das KI-Tool in Bezug auf den gesamten Kundenbestand des Toolanbieters gelernt hat, auf mein Unternehmen zu feintunen und möglicherweise auf meinen Datenstand auszurichten.
Ja, ich fand das ganz spannend, weil was benutze ich denn als Benchmark? Ne? Die sprießen wie die Pilze aus dem Boden und jeder kommt jetzt auch, wenn sobald du eine Policy, da kommen wir gleich auch nochmal zu, sobald du eine Policy hast, möchte auch jeder anfangen und irgendwie KI im Unternehmen benutzen. Und es gibt auf einmal so spezialisierte Tools, ne, die sich dann nur ums Pricing kümmern, nur um Vertrieb oder nur um Daten von links nach rechts zu transportieren oder um besonders tolle Marketingtexte zu schreiben. Und ich finde den Ansatz eigentlich ganz spannend. Die, glaube ich, egal, ob du jetzt Gemini oder ChatGPT, also ein großes Large Language Modell, ein erprobtes, was es auch schon lange am Markt gibt, zu nehmen und damit praktisch die anderen Tools zu benchmarken. Ne? Muss ich mir die 25 Euro im Monat eigentlich auch nochmal gönnen? Oder ist nicht das, ne, ist in PowerPoint-Folien erstellen ChatGPT eigentlich gut genug oder muss ich wirklich Gamma AI oder wie irgendein anderes, zum Beispiel Folien-PowerPoint-Tool, die haben ihre Daseinsberechtigung und man findet dann, glaube ich, relativ gut raus, ne, durch den Benchmark, oh, da hat Gamma AI vielleicht doch noch einen deutlichen Vorteil gegenüber ChatGPT, weil es wirklich dafür konzipiert wurde. Ne? Und so
Gamma
seid ihr, glaube ich...
auf jeden Fall ein dickes Backing von mir, ja. Nutze ich auch sehr gerne. Bin jetzt neu dran, Gamma gegen Zapdesk zu testen, das mir noch ein bisschen besser gefällt und das angeblich bald auch Layout-Features drin hat, sodass ich das alles in meinem schönen Blau kriege und nicht mehr irgendeine Farbstudie da haben muss, die ich gar nicht haben will.
Ja.
Aber ja, da hast du recht. Ich befürchte halt, da passiert ein bisschen das, was immer in so einer starken Wachstumsphase eines Unternehmens oder einer Industrie passiert, das wuchert wahnsinnig und jeder will alles haben und kauft irgendwie auch alles auf Kreditkarte und dann muss das hinterher wieder kondensieren, damit es einerseits effizient läuft, weil du willst ja auch immer dieselbe Datenbasis in allen Tools haben und das gelingt dir mit so einer Vielzahl an wabernder Masse nicht und andererseits natürlich, um die Kosten entsprechend zu sparen. Andererseits kann ich auch sehen, dass irgendwann natürlich die Großen viele der spezialisierten Tools aufkaufen und integrieren werden, sodass sich möglicherweise ein Teil des Problems für den Anwender auch selbst lösen wird. Aus meiner und unserer Sicht gilt es jetzt schon achtsam zu sein und das ist aber jetzt eigentlich eher eine Procurement als eine KI-Sache, immer wieder durch den Toolstack zu laufen und sagen, brauchen wir das wirklich? Wenn wir es brauchen, wie viele Leute brauchen es? Wie viele Leute haben es auch wirklich genutzt? Und geht es auch ohne oder mit weniger Lizenzen?
Ich glaube, das ist auch, wo du das gerade sagst, das spielt ja auch nochmal, also alle Prozesse, also wenn du jetzt KI in deinem Unternehmen und auch Effizienz schaffen willst und das überhaupt groß etablieren willst, ist so ein Purchasing-Prozess, wo wir da mal bleiben, weil damit sind wir lustigerweise ja auch mit OCR und alles angefangen. Ne? Mhm. Wenn wir bei dem Purchasing-Prozess bleiben, finde ich das auch ganz wichtig und das haben die Ersten auch gemacht, die jetzt eine KI-Policy gemacht haben, haben einen eigenen Workflow, den hat man ja auch oft für, wir benutzen nur ein und dieselbe Hardware-Thematik, ne? Da kommt bitte die IT-Abteilung immer mit auf den Approval-Flow, wenn etwas eingekauft wird, ob das auch die richtige Hardware ist, die wir hier eigentlich, ne, als Hardware-Stack anschaffen wollen. Und Gleiches müsste es eigentlich geben, dass immer, wenn jemand in diesem Software-Thema einkauft oder gerade in dem KI-Thema, dass man im Workflow gewisse Rollen definiert, die sich auch wirklich damit vielleicht auskennen. Vielleicht gibt es ja auch schon ein Team, was sich regelmäßig oder den Start mal gemacht hat im Unternehmen mit KI. Und da sollte es ja gewisse Regeln geben. Habt ihr das gebenchmarkt? Habt ihr einen Piloten gemacht? Ne? Habt ihr das wirklich gechallenged, ob euch das wirklich mehr bringt? Weil ich glaube, sonst ist das wirklich so ein Wildwuchs, ne? Und du kommst dann schnell und der eine schreit, ich will auch noch eine Lizenz und ich will auch noch eine Lizenz. Ne? Das erstmal kostet das nur 25 Euro pro Person, aber wenn du auf einmal 300 Lizenzen von irgendeinem Tool hast, was dann praktisch nicht mehr genutzt wird und monatlich kündigen, kennen wir ja alles. Ja? Ich weiß nicht, wie oft ich schon in allen meinen vorherigen Rollen in Unternehmen Zeitungsabos gekündigt habe. Ja? Das ist immer so der Klassiker, um Kosten einzusparen und man denkt, jetzt sind wir nur 25 Euro hier und da, klar, ja. Aber manchmal findet man ganz schnell 1.000 Euro jeden Monat, die einfach für nichts draufgehen. Und die Leute sind auch gar nicht mehr im Unternehmen, die das mal angeschafft oder sich mal bestellt haben. Das ist immer so der Klassiker. Und viele haben so die Angst, das ist so ein Zeitungsabo-Thema. Nachher fliegen da alle möglichen Sachen rum und keiner weiß mehr und will es mehr gewesen sein, der das mal ursprünglich bestellt hat. Ne? Deswegen glaube ich, sind diese Prozesse im Purchasing da relativ wichtig. Und ich glaube, je sauberer man das jetzt irgendwie am Anfang aufsetzt, den Prozess einmal, wenn man sich ja sowieso Gedanken über Policy, wie will ich das benutzen, mache, dass das eigentlich der beste Weg ist. Ne?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Weg, den man gehen muss. Lustigerweise testen wir gerade ein KI-Tool, das diesen Procurement-Prozess erleichtern will. Du schaltest dich auf dieses Tool auf und das Tool überwacht in Anführungszeichen dann über mehrere Wochen das, was du tust und in welche Tools du dich einloggst und in welche Lizenzen du nutzt. Und somit wird man dann, also es überwacht natürlich keinesfalls das, was man arbeitsrechtlich nicht überwachen darf, also was genau du inhaltlich machst, aber es zeigt halt, keine Ahnung, die Veronika hat eine Salesforce-Lizenz, ist aber in Wirklichkeit nur einmal im Monat und zwar am Monatsende drin und schaut sich die Zusammenfassung der Shippings an. Und dann muss jemand auf die Veronika zugehen und sagen, du, für einmal im Monat 175 Euro ist ein bisschen viel. Du darfst künftig die Person ABC fragen, die wird dir das auch gerne liefern, aber deine Lizenz wird jetzt hiermit einkassiert. Und ich glaube, da kann man gigantisch Geld sparen, weil vielen Menschen ja gar nicht mehr bewusst ist, welche Lizenzen sie in Wirklichkeit haben und sie gar nicht bräuchten. Also mein Beispiel ist das Beste. Ich finde es natürlich toll, wenn ich zu jedem Kunden alles nachschauen kann. Wie oft komme ich da im Tagesgeschäft dazu? Äußerst selten. Wie oft brauche ich, selbst wenn ich selbst nachgeschaut habe, Zusatzinformationen, sodass ich nach dem Nachschauen doch wieder irgendjemand anrufen muss und fragen muss, kannst du mir dazu nochmal einen Hintergrund geben? Naja, in der Mehrzahl der Fälle. Und dann muss man vielleicht die Person bitten, einem nochmal die Basisinformationen auch mitzugeben, weil es einfach allen Geld spart.
Und ich glaube, das ist schon ein großes Thema, weil Software wird immer mehr unser Arbeitsalltag definieren, ne? Und mehr als noch in der Vergangenheit. Ne? Ich muss auch lernen mit viel mehr Tools. Also ich werde nicht mehr nur mein klassisches Excel benutzen, weil mir das nicht mehr hilft. Nicht mehr hilft, weil das ist ja, was du am Anfang gesagt hast. Und ich meine das nicht despektierlich, aber diese Monkey Work, diese Fleißarbeit, die keiner will, stupide irgendwo was eintippen, das kann wirklich bitte die Maschine machen. Und ich will mich ja eher um was kümmern, was kognitive Fähigkeiten auf eine andere Art und Weise mich fordert, was die Maschine eben nicht kann. Und auch dieses Maschine-Mensch zusammen wird ja kommen, ne? Dass die Maschine irgendwann stehen bleibt und mir die Sonderfälle, wo wirklich der Mensch, ne, weil er sagt, oh, das ist mir zu schwierig hier, da kann ich mit meiner Regel nicht mit genug Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich es einfach wegbuchen darf, da muss ich einen Menschen dazu holen. In dieser Welt tauchen wir ja so langsam ein, ne? Dass die Maschine die Vorarbeit leistet, wenn sie sich 100% sicher ist, macht sie das. Und ansonsten wird das ja viel mehr ein Mensch-Maschine-Thema, was wir in den nächsten Jahren haben. Und das wird zwangsläufig immer mehr Software sein, verschiedenste Software, die wir bedienen. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich jetzt, glaube ich, Gedanken darum macht, wie so ein Workflow im Purchasing sauber aufgesetzt wird, damit man da nicht in irgendeine Kostenfalle rennt. Ja?
Also ich hoffe sehr, dass du recht hast, denn das wäre ja wirklich das Wunschszenario, wenn die KI so intelligent wäre, selbst zu erkennen, ich weiß nicht mehr weiter, ich muss jetzt mal den Chef fragen. Ich befürchte, wie wir zum Beispiel an dem Thema Halluzinationen sehen, dass das sehr schwierig sein wird, der KI immer wieder die eigene Unwissenheit vorzuhalten. Ich vergleiche es mal mit einem Werkstudierenden. Das sind ja auch alles Menschen, die unheimlich motiviert sind und die viel Wissen mitbringen, die aber möglicherweise noch nicht die Arbeitserfahrung haben und das Company-Wissen, wie wird es denn genau in diesem Unternehmen gemacht. Und da ist es ja auch ein oftmaliger Kampf, den jungen Mitarbeitenden beizubringen, mit allem, was du weißt, bis wohin kannst du gehen und wann ist der schmale Grat, wo der externe Ansprechpartner verärgert werden könnte, wo der Kunde nicht mehr zufriedengestellt ist, wo irgendwie jetzt was Gefährliches passieren kann und du erstmal, bevor du was rausschickst, mit deinem Vorgesetzten reden solltest. Und genau diese Sensibilität, die sich bei menschlichen Mitarbeitenden im Rahmen des Arbeitslebens aufbaut, ich glaube, die lässt die KI jedenfalls heute noch vermissen. Du kannst dir 100-mal sagen, orientiere dich, also ich teste es immer gern mit meinem Lebenslauf. Ich prompte immer so, dass ich sage, verwende ausschließlich öffentlich verfügbare Quellen. Und jedes Mal steht bei mir wieder drin, dass ich erfolgreiche Angestellte von Goldman Sachs war. Keine Ahnung, warum das so ist. Es gibt keine Quelle, wo es drin steht, weil es ja auch nicht der Wahrheit entspricht. Es gelingt mir nicht, obwohl ich darauf hingewiesen habe, diese Fehlinformation aus dem System zu kriegen. Und das würde ich schon befürchten, wenn die KI mehr und mehr selbst übernimmt, dass sie nicht weiß, wo sie stoppen muss.
Ich glaube, das ist ja, also ich glaube, das ist auch nochmal zu unterscheiden, wo reden wir eigentlich über KI und was bis wohin ist eigentlich KI und was ist nicht KI, ne? Also zu sagen, nimm mal hier diese fünf, also ich gebe dir mal ein paar Stichworte, kannst du mir was zu diesem Thema recherchieren oder mir was als PowerPoint-Folien erstellen oder so, dann bin ich in dem klassischen KI-Thema, finde ich, wo, da wird es schwierig, dass sie weiß, was sie da macht und auch weiß, wo ihr Fehler ist und dass sie halluziniert. Es gibt aber so die ersten Anwendungen, ich glaube, das ist eher dann so in dem Salesforce KI integriert oder in SAP KI ist da integriert. Dieser Gedanke, wo wirklich du, glaube ich, in einem sehr mit Leitplanke links und rechts abgestecktem Bereich bist, wo, glaube ich, auch wieder zu dem Rechnungsthema kommen, wo die KI natürlich sehr gut sagen kann, oh, selbst wenn ich nicht eine Purchase-Nummer auf der Rechnung habe, ich kann aber, da ich menschliche Sprache mittlerweile kann, kann ich sogar den mittleren Teil der Rechnung würdigen, was früher OCR nicht so gut konnte. Ne? Oder viele können nur Kopfdaten auslesen und die sagt, ach guck mal, da wurde eine Obstschale gekauft oder irgendwas, ja. Und ich gucke jetzt mal in die Daten der Vergangenheit, wie oft haben wir das denn verbucht bisher? Kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das schon mal war und oft schon war und ich darf das dann, und das kann man sogar so Grenzwerte einstellen, bei zum Beispiel bei so Buchungsthematiken, wenn du einen so und so vielen Prozentsatz erreichst, weil du 10 Beispiele, die genau eindeutig gleich sind, hattest, egal ob der Wert anders ist, dann kannst du das bitte alleine wegbuchen. Wenn du aber nur bei 95% Wahrscheinlichkeit raus, also wirklich mathematisch das errechnet hast, dann bitte einen Menschen kontaktieren. Das geht aber nur in so, glaube ich, ganz klar abgesteckten, eigentlich regelbasiert, ne? Folge den Schritt, dann den Schritt und dann den Schritt. Wenn du zu allem immer 100% Ja sagen kannst, darfst du weiter zum nächsten. Wenn nicht, musst du einen Menschen rufen, ne? Bei diesen Sachen, das sind ja auch viele repetitive Automatisierungsthemen, glaube ich, wird das relativ gut funktionieren. Bei allen anderen Sachen bin ich vollkommen bei dir, da wird das sehr schwierig, ne? Und wir vergleichen das dann auch oft so wie der Werkstudent, ne? Dem gibst du eine Aufgabe und der ist dann sehr euphorisch und hat auch sehr schnell eine Antwort. Wenn du als erfahrener Seniore, Führungskraft den dann fragst, wo hast du denn das Wissen her? Das ist ja toll hier. Das stellst du natürlich erstmal in Frage. Und ich glaube, so solltest du auch grundsätzlich mit Antworten, die du aus ChatGPT bekommst, da gehen wir auch immer hin und sagen, zeig mir doch mal deine Quelle. Dann würdest du bei deinem Praktikanten oder deinem Studenten, der gerade von der Uni kommt, ja auch, ne? Wo hast du das denn alles her? Sieht immer toll aus, das erste Ergebnis. Und ich glaube, da geht man irgendwann in eine Routine über und fragt auch das Sprachmodell Rückfragen, damit man sich versichern kann, dass es nicht halluziniert hat oder da irgendwelche Falschangaben gemacht hat. Ne?
Aber genau diese KI-Kompetenz gilt, und das ist, glaube ich, eher eine Forderung an Unternehmen als an einzelne Mitarbeitende. Diese Kompetenz gilt es halt aufzubauen und im Unternehmen zu verankern.
Ja, absolut.
Lass ja auch nicht jeden meine Stammdaten ändern, nur weil er nicht der Mensch ist, sondern sage, wenn du die Stammdaten änderst, dann musst du vertrauenswürdig sein. Wir müssen ausschließen können, dass du irgendwelche fraudulenten Handlungen machst. Wir müssen wissen, dass du bei der Dateneingabe sehr korrekt arbeitest und so weiter und so fort. Und wenn das alles erfüllt ist, dann darfst du. Und ich fürchte, genauso wird es bei, ich würde sagen, jedenfalls Advanced KI-Einsatz sein müssen. Man wird verlangen müssen, dass die Person sich kurz mit der Technik befasst hat und jedenfalls für die Tools, die sie öfter anwendet, auch mehr Wissen aufgebaut hat, was das System dahinter ist und wie das funktioniert.
Ja, absolut. Ja, spannend. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, wir sind ja schon bei 35 Minuten Content und ich finde das sehr spannend hier und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu Frage 4. Das hatten wir ja auch in dem Zirkel diskutiert. Ne? Viele Unternehmen überlegen überhaupt jetzt KI gezielt für Finance und Controlling und wir haben auch schon ein paar Prozesse ja gerade genannt, wofür man das gut machen kann. Wo siehst du denn oder habt ihr die größten Herausforderungen bei der Einführung gehabt und wie habt ihr das bewältigt? Da ist ja viel Angst, Change, keine Ahnung, was, ne? Was ist denn da so eure Erfahrung? Wie habt ihr das gemacht?
Naja, ich glaube, da hilft uns natürlich auch unser Status als Scale-up oder als reifes Startup. Wir haben natürlich bei uns überwiegend Mitarbeitende, die sehr tech-affin sind, die auch ein bisschen abenteuerlustig sind und sowas immer gern ausprobieren. Also wir sind nicht Mittelstand, wo sowas zu Ängsten führt. Wir sind auch chronisch überlastet im Sinne von, es kommt immer neues Geschäft und immer neue Aufgaben, sodass die Menschen sich wahnsinnig freuen, wenn sie effizienter arbeiten können und keinesfalls Angst vor dem Jobverlust haben müssen, wenn da irgendeine einzelne dröge Aufgabe wegfällt. Größte Challenge, glaube ich, wie immer, Datenqualität und Datenverfügbarkeit. Auch wir haben Legacy-Daten. Wir wurden 2016 gegründet und der Datenstack, glaube ich, bis 2020 ist vorhanden. Der ist aber nicht so strukturiert, wie wir den heute strukturieren, wie wir den heute aufbereiten. Also auch da kommt man natürlich auf Vorarbeiten stützen, die wir jetzt einfach in der Qualität haben. Aber wenn jemand da dieselben Auswertungen für eine sehr, sehr frühe Phase von Everphone erwarten würde, das könnten wir jetzt nicht liefern. KI kann immer nur so gut sein wie die Daten. Und wenn da keine Struktur drin ist oder die Daten schlecht gepflegt sind, dann kommt einfach Schmarrn raus. Technologische Hürden, natürlich, es versteht nicht jeder alles. Ich verstehe auch nicht alles. Drum ist es hilfreich, wenn man da früh die Menschen einbindet, die es tun. Das können Menschen im Tech-Bereich sein, das können aber auch Menschen in Fachbereichen sein, die einfach zum Beispiel durch ihr Studiengang oder durch private Beschäftigung mehr Tech-Wissen haben als andere. Und den Regulatorik- und Ethikteil haben wir ja schon besprochen. Also auch da, Datenschutz ist klar, Vertraulichkeit ist klar. Da sollte man die entsprechenden Compliance- oder Datenschutzbeauftragten der Unternehmung mit einbeziehen und eben auch eine entsprechende Policy verfassen, die regelt, was okay ist und was nicht okay ist. Ich glaube, als Basisregel kann man sagen, alle Informationen, die draußen ist, die kann man auch in ein System einfüttern, alle Informationen, die noch nicht draußen ist. Ich bringe jetzt am 1.4. das Beispiel, unsere gestern testierten Jahresabschlüsse, die irgendwann mal nach draußen kommen, aber halt heute noch nicht draußen sind, die würde ich schon gerne auch bei uns behalten.
Ja, spannend. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, wo viele gerade dran arbeiten. Die nehmen, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine Datenschutzrichtlinie, müsstet ihr ja schon längst haben. Da stehen ja schon ganz viele Dinge auch drin, die für KI genauso gilt. Ne? Du darfst nicht Klarnamen irgendwo in irgendein Forum posten oder keine Ahnung, das hatten wir auch schon vor KI alles. Ne? Oder geh bitte sorgsam mit datensensitiven, privaten Informationen und so weiter um. Das ist, glaube ich, ein wunderbarer Punkt, dass man seine Datenschutzrichtlinie nimmt und guckt, okay, wo müssen wir die denn anpassen? Das kann so die Basis sein und ich kann daraus sehr einfach praktisch eine KI-Richtlinie machen. Und was auch viele machen, die gehen hin und sagen genau das, was du sagst, wo habe ich denn vielleicht schon Experten, also so ein bisschen die Koalition der Willigen, wer möchte denn überhaupt was machen und wer hat auch schon einen guten Use Case, wo er sagt, boah, da ist so viel manuell, Medienbruch, schieß mich tot, irgendwelche Aufgabe, die ist wunderbar, um die mal zu verproben und zu vertesten, ob man das nicht mit irgendeiner Art Automatisierung, ob es wirklich KI nachher ist oder ob es eine regelbasierte Thematik ist. Und ich glaube, sich so heranzutesten, ne, und diese Erfolge feiern, das ist ja auch ähnlich, wie ihr das gemacht habt. Ne? Ihr seid ja gezielt bei irgendwelchen Dingen auf einmal daran darauf gestoßen, so, hier gibt es vielleicht schon etwas. Ne? Und das haben andere Teams doch dann mitgekriegt, oder? Ist es nicht so, dass das dann so ein Selbstläufer irgendwann wird durch die Firma und so eine Kultur entsteht durch sowas? Überhaupt mal über KI nachzudenken und das immer mehr so ohne...
Meine Hoffnung wäre es, ich glaube schon, dass es ganz gut tut, wenn man einen Rahmen schafft. Also bei uns war das so eine Fokusgruppe AI Pioneers, die ja immer auch wieder in einem regelmäßigen Zyklus zusammenkam, um den Menschen klarzumachen, es ist völlig okay, dass du dich in der Arbeitszeit damit beschäftigst. Wir wollen das, wir fördern das. Aber auch, wenn du es tust, bist du verantwortlich, deine Zeit und das Budget zu rechtfertigen und uns zu sagen, was ist die Erfolgsgeschichte, wie können wir es einsetzen oder auch, was habe ich getestet und war leider kein Erfolg. Auch dieses Learning ist ja wertvoll für die Gruppe und da kam zum Beispiel raus, es gibt viele tolle Note-Taker, aber es ist halt eine Riesenmühe, die Ergebnisse anderer Note-Taker allen zur Verfügung zu stellen und auf einem dann durchsuchbaren Laufwerk abzulegen. Ja. Also werden wir mit Gemini gehen, auch wenn der vielleicht mit einer Mischung aus Deutsch und Englisch nicht 100% top performt. Die operative Erleichterung ist es uns wert.
Ja, spannend. Sowieso dieses Note-Taker-Thema finde ich eh ein spannendes. Ne? Also protokollieren, was auf irgendwelchen Meetings dieser Welt, ne? Und da muss keiner mehr sitzen heutzutage und das mühevoll alles mitschreiben. Ne? Sondern auch in virtuellen Veranstaltungen sieht man immer öfter, dass sich ein Bot mit einwählt und das ganze Thema einfach mit aufnimmt. Finde ich super spannend.
Ja. Aber da kannst du auch richtig angemosert werden. Ne? Ich habe es ich würde mal sagen, in einem Netzwerk von Menschen, die eine Berufscharakteristik gemeinschaftlich haben. Ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen verklausuliert.
Ja, verstehe.
Da wählte sich der Bot einer Person ein und dann wurde gefragt, wer hat denn? Und blöderweise war dann diese Person gar nicht im Call. Der scheint sich einzuwählen, wenn die Person diesen Call in ihrem Terminkalender zugesagt hat und aus irgendwelchen Gründen konnte es nicht kommen. Und da war dann eine Riesendiskussion, Vertraulichkeit und was ist, wenn die Information im Netz und was ist, wenn... Mhm. Ja, im Grunde kann hinter mir jetzt auch irgendein Kollege oder vielleicht ein Mitarbeiter einer ganz anderen Firma sitzen und mir zuhören. Also da gibt es schon auch deutlich Bedenken.
Ja, bin ich bei dir. Also das werden wir aber alles lösen. Ich glaube auch so wie das Thema Datenschutz an sich, ne, sich dagegen zu weigern und alles mit dem K.O.-Schwert Datenschutz, glaube ich, ist auch nicht der richtige Weg. Ne? Ja. Das in jeder Firma, egal in welcher, glaube ich, so glatt zu bügeln und sagen, machen wir nicht. Ich glaube, es wird eine Lösung finden und da muss man halt sich so ein bisschen da durchwühlen und zu sagen, was ist denn dann Nutzen versus Risiko. Ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen eine Abschätzung. Habe ich ja so oder so jetzt auch schon bei manchen Dingen. Und ich glaube, da werden wir mit der KI den neuen Weg irgendwie dadurch finden. Ja, also das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, da werden wir eine Lösung finden. Ich glaube, wir kommen so lang, also wir können noch stundenlang und eigentlich müssten wir uns mal in einem Jahr oder in zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wo dann die Welt ist, also nochmal
einen riesen Schritt
weiter, müssten wir eigentlich mal einen Teil 2 machen, weil wir uns so langsam aus der Zeit rauslaufen. Aber wie immer, das will ich nicht, weil das ist immer der Klassiker bei uns zum Schluss, das hat die Ute irgendwann mal eingeführt, ja, unsere letzte Frage, wenn die gute KI innovationsfähig käme, ja, und du hättest einen Wunsch frei, jetzt zu dieser Zeit, was wäre der denn?
Also erstens, mit Feen kann ich nicht so gut. Ich habe aber einen Zauberstab. Insofern bleibe ich mal beim Zauberstab. Schwarzerle mit Einhornhaar.
Aha, ja.
Und mein Ich zauber mir herbei wäre eine natürlich sichere, integrierte, ethische und skalierbare All-in-One-KI-Plattform für Finance, die eben auch eine Datenplattform ist und kein Large Language Model. Was stelle ich mir vor? Alles, was im ERP los ist, was im HR-Informationssystem los ist, was in Legal-Systemen und in BI-Systemen los ist, geht in diese Plattform rein. Die Plattform ist verständlich und ist in Sprache ansprechbar, auch für Nicht-Techies. Also wie war unser Umsatz im letzten Monat? Ja. Dann kommt da eine Zahlenantwort. Und es muss ein Data-Model sein, damit wir eben die vorher besprochene Divergenz zwischen Statistik und Language-Model ausmerzen können.
Ja, mega spannend. Liebe Veronika, alleine deswegen muss ich dich mal irgendwann kontaktieren, ob du das gefunden hast. Ich glaube, da ist ja die Reise, das ist ja, wovon wir alle träumen. Ne? Da wird die Reise hoffentlich hingehen, dass wir irgendwann mal so eine Kombination finden.
Toll wäre es.
Ja, wäre. Wäre uns allen, glaube ich, auch zu wünschen. Fachkräftemangel, da reden wir ja alle drüber, auch im Finance, auch im Accounting, Controlling, egal wo. Das Thema haben wir ja überall und das würde wirklich helfen. Ja.
Ich drücke uns allen die Daumen, dass das auch klappen kann.
Ja, absolut. Liebe Veronika, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das wiederholen wir sehr gerne mal. Ja, und ich fand das super spannend, was ihr da schon alles auf die Beine gestellt habt.
Danke dir für die tollen Fragen und tschüss an die Runde.
Bis bald. Ciao.